Michael Kohlmann ist der Davis Cup Kapitän Deutschlands und ich freue mich sehr, dass er für diese Big Show 734 ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Jens.
Wir sind in einer Woche und der Michael und ich nehmen am Mittwoch auf. Es ist eigentlich ein bisschen absurd, dass man sich vorstellt, dass Lorenzo Musetti in Athen, jetzt immer vorausgesetzt, dass Novak Djokovic diese ATP Finals spielt, dass Lorenzo Musetti in Athen bis Samstag nicht nur spielen muss, sondern das Turnier gewinnen muss, um dann möglicherweise am Sonntag schon in Turin eben bei den ATP Finals zu spielen in seiner Gruppe. Siehst du, und es gibt ja in den letzten Wochen, finde ich, Michael, immer größer der Aufschrei, auch von Andy Roddick und überhaupt, die Saison ist zu lange, da muss was gekürzt werden. Sascha sagt das schon lange. Ist das jetzt quasi das Beispiel A, warum tatsächlich die Saison zu lang ist?
Also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das hat damit jetzt nichts zu tun. Ich würde eher die Ansetzung, dass man zwei Turniere nach Paris noch spielen lässt, die eventuell den Ausschlag geben könnten für die Qualifikation, da würde ich eher den Fehler drin sehen. Beziehungsweise, das hat dann nichts damit zu tun, ob eine Saison zu lang ist oder nicht. Also ich glaube, so wie es die ATP oder wie es jetzt dieses Jahr ausgeht, von den Punkten auch her, dass ein 250er-Event nach Paris noch ausschlaggebend dafür sein kann, für die Teilnahme am Masters. Das ist halt das Problem, wo man sich Gedanken machen sollte, ob das nicht vielleicht dann schon die ersten Punkte sein sollten, die für das Jahr drauf zählen, weil du ansonsten, so wie du es ja gesagt hast, einfach auch nicht planen kannst. Also ich tippe mal, dass der Felix wahrscheinlich in Turin ist, sich vorbereitet. Musetti müsste ansonsten relativ zügig von Athen nach Turin fliegen. Und ich habe mir jetzt auch ein paar Matches in Athen angeguckt. Der Bodenbelag sieht deutlich anders aus als der, den man in Turin dann haben wird. Also das wäre jetzt schon eigentlich so der Super-GAU, wenn das eintreten würde. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dass die ATP dann in dem Fall wahrscheinlich Lorenzo Musetti am Montag ansetzen könnte, würde oder sollte. Also keine Ahnung, wie sie es da machen, aber das würde dann wahrscheinlich schon machbar sein.
Ja, lustig ist ja, dass Djokovic hat nach seinem ersten Spiel am Dienstagabend, das schlägt er Tabilo erstmals, was natürlich auch, dass das Sample Size ist zu klein. Die beiden hatten davor zweimal gegeneinander gespielt, einmal Monte Carlo in diesem Jahr, letztes Jahr in Rom, jetzt schlägt er ihn erstmals und sagt aber, er wird nach diesem Turnier entscheiden, ob er in Turin antritt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja? Also, ich glaube, da müsste es eine Deadline geben, weil er kann ja nicht am Samstagnachmittag dann sagen, falls er das Turnier gewinnen sollte. Übrigens, ich bin jetzt nicht dabei. Lore, nichts für ungut. Also das ist schon ein bisschen schwierig und ich schätze Djokovic ja mittlerweile, aber ich finde, er könnte seinen Kollegen was Gutes tun, indem er sich klar deklariert, oder?
Ja, bin ich auch völlig deiner Meinung. Also, und wenn er dieses Jahr sagen sollte, er spielt Masters nicht, weil es nicht in seinen Turnierplan reinpasst, dann glaube ich, wird das jeder verstehen und wird das auch jeder so akzeptieren. Aber jetzt dann samstags, weil die Auslosung wird, gehe ich von aus, donnerstags vielleicht sogar, also allerspätestens freitags gemacht. Und wenn er
Ja.
danach, nach der Auslosung, sich auslosen lässt und dann absagen würde, ja, das wäre, ja, damit würde er so ein bisschen die ATP bloßstellen, würde ich auch sagen, das System ausnutzen. Und das kann eigentlich in keinem Interesse sein. Das wäre der Tennissport, der darunter leiden würde. Und insofern denke ich mal, dass er das nicht macht.
Okay, gut. Lass uns ein paar Schritte zurückgehen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als der Deutsche Tennisbund bekannt gegeben hat, dass Sascha mit nach Bologna fährt. Jetzt hat er in Wien, fand ich, mit Ausnahme gegen Fernley, das war schwierig in der ersten Runde. Ich fand Paris auch schwierig, erste Runde gegen einen Spieler, gegen den er niemals drei Sätze spielen darf. Ja, und dann gegen Medvedev gewinnt er ein Match, wo ich im ersten Satz den Eindruck hatte, irgendwie ist er nicht voll dabei, entweder körperlich oder war ein bisschen abwesend, gewinnt das aber noch nach Abwehr zweier Matchbälle und ist am nächsten Tag da platt.
Jetzt warte ich auf die Frage, jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber nein, what do we make of it? Ja, also er spielt in Wien bis ins Finale, hat dann Ja, gut, er hat letztlich ein langes Match gegen Sinner gespielt. Klar, wenn es ein Tiebreak geht im dritten Satz, ist alles möglich. Aber am Ende des Tages war Sinner wahrscheinlich der bessere Spieler. Aber das gilt ja für alle. Wo siehst du Sascha? Jetzt ist er wieder besser in Form? Oder ist es dann doch wieder dieses Auf und Ab, das wir die ganze Saison schon sehen eigentlich?
Na, generell glaube ich, hat er jetzt in den letzten beiden Wochen erstmal wieder viele Matches gewonnen. Ne? Also im Verhältnis zu den Turnieren davor und hat vor allen Dingen auch mit dem Sieg gegen Medvedev mal eingeschlagen, gegen den er ziemlich häufig hintereinander verloren hatte. Also ich sehe es eigentlich relativ positiv. Ich glaube, dass das Match gegen Medvedev extrem viele Körner ihn gefordert hat und er da auch gelassen hat. Ich glaube, dass auch so ein bisschen der Sturz wahrscheinlich noch mit reinfällt, glaube ich, dass er sich da schon ein bisschen wehgetan hat. Und dass es dann natürlich in so einem Match gegen Sinner, wenn du da nicht bei 100% bist und du vielleicht auch nicht so gut ins Match kommst, dass das dann schwierig ist. Das, glaube ich, haben wir alle am Fernsehen oder im Internet, wo auch immer wir es gesehen haben, festgestellt. Aber ich bin da eigentlich eher positiv gestimmt. Ich finde, dass er jetzt zum Ende des Jahres ein paar Sachen doch wieder angepasst hat. Ich finde ihn in einigen Situationen auffallend offensiver. Ich finde, er versucht, Sachen, wie gesagt, viel offensiver zu lösen. Er geht hinterher, manchmal vielleicht eine oder andere Mal zu viel, aber ansonsten glaube ich, ist die Entwicklung jetzt zum Ende hin definitiv so, dass ich mit einem guten Gefühl nach Bologna fahre und glaube, dass wir einen Sascha da erleben werden, der A, Bock hat zu spielen und B, glaube ich, sich wieder seinem Leistungshöhen auf jeden Fall nähert.
So, und jetzt sage ich was, was du nicht gerne hören wirst. Oder vielleicht doch. Ich sage, ihr fahrt als Favoriten nach Bologna. Weil ich sehe Tim und Kevin als das mit Abstand. Und wirklich, also komm mir bitte nicht mit Bolelli Vavasori. Ich sehe die beiden als das mit
Die
Abstand
spielen ja
Beste.
nicht, wenn es drauf ankommt.
Ja, naja, gut, aber ich meine, ich glaub nicht, dass der Jannik kurzfristig noch zusagt. Also das glaube ich nicht.
Ja,
Und
aber
das
das
dann
wird ja die
meinetwegen.
Frage sein, ob der Filippo Volandri die dann spielen lässt oder ob er dann eventuell doch auch mit Musetti oder Berrettini geht. Also
Ja, das kann auch sein, ja.
und das wird das Interessante sein, finde ich, weil dass der Sinner gespielt hat, klar, das ja, kann man vielleicht so als Außenstehender verstehen, aber ich bin gespannt, ob Volandri ja, da auf das Doppel vertraut oder ob er dann doch vielleicht wieder einen Einzelspieler mit einbaut.
Ja, aber also ich glaube trotzdem, Kevin und Tim. Auch gerade, weil es Davis Cup ist, für mich das beste Doppel. Sondern glaube ich, dass Jan Lennart in jedem, und auch wenn er jetzt, also in Prag, nein, in Bratislava war es, ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, da hat er dann bei der Niederlage gegen Blocks tatsächlich mal sogar den Schläger malträtiert. Aber ich glaube trotzdem, wenn Struffi im Davis Cup spielt, dann ist er noch mal eine Klasse besser. Und glaube ich, dass er jedes Zweier-Match gewinnen kann. Gegen Argentinien sowieso, aber dann auch gegen Munar wahrscheinlich, gegen die Spanier im Halbfinale. Und Sascha ist für mich jetzt nicht Außenseiter zwingend in der Halle gegen Cerundolo, auch wenn er gegen den jetzt nicht gerne spielt, in der Halle nicht und dann auch nicht gegen Alcaraz. Also call me crazy. Michael, aber für mich fahrt ihr als Favoriten nach Bologna.
Ja, das ist ja, also du kannst ja deine Meinung haben und kannst sie auch so äußern. Ich werde einen Teufel tun, uns da irgendwo diese Favoritenrolle, ja, dass wir die uns aufsetzen, sondern du, das erste Match gegen Argentinien, glaube ich, sollten wir jedes Match für sich spielen. Natürlich, so wie du sagst, bin ich auch der Meinung, dass wir definitiv gegen Argentinien in jedem Match eine Chance haben, was immer, finde ich, wichtig ist, ne? Also sowohl
Ja.
Zweier, Einser als auch Doppel. Genauso gegen Spanien. Ich glaube auch, dass der Bodenbelag, also so wie es die letzten Jahre war, wenn er so weiterhin so zügig ist, dann glaube ich auch, dass Sascha auch gegen Alcaraz eine Chance hätte. Aber wie gesagt, wir tun gut daran, erstmal jede Runde für sich zu spielen. uns auf uns zu konzentrieren, die bestmögliche Leistung abzurufen. Ich glaube, ja, Struffi hat sehr viele enge Matches in letzter Zeit verloren. Das ist so ein bisschen was man mit einem, ja, mit einem besorgten Auge sich anschaut. Dafür hat Jannik Hanfmann relativ viele enge Matches gewonnen, spielt heute gegen Witko Priwa, glaube ich, ist er auch nicht chancenlos. Also du, ich bin ganz glücklich. Ich glaube, dass wir ein Team haben, was definitiv Chancen hat, weit zu kommen. Aber ich glaube, dass wir, wie gesagt, gut daran tun, jede Runde erstmal für sich zu sehen und jede Hürde dann auch dementsprechend zu überspringen.
Weil du sagst, enge Matches. In Hamburg hat Justin Engel bei dem Challenger, den er dann gegen Federico Zina im Finale gewonnen hat, davor mächtig viele enge Matches gewonnen auch. Ja, Tiebreak im dritten Satz, generell viele Tiebreaks gewonnen. Ist das schon eine Qualität? Jetzt nicht nur von Justin generell, aber der Felix ist ja auch jemand. Felix hat in diesem Jahr, glaube ich, eine Tiebreak-Bilanz von 30 zu 12 oder so ähnlich. Ist das eine Qualität oder ist das auch dann halt, wenn man im Flow drinnen ist, dann funktioniert es halt. Mektić-Pavic, da gab es ja mal eine Saison, wo die von 20 Match-Tiebreaks 18 gewonnen haben. Also Qualität oder spielen da andere Dinge auch noch mit rein? Dass ab und zu, dass man einfach einen Lauf hat vielleicht.
Ja, ich glaube, da kommen beide Sachen, spielen da mit Sicherheit ein bisschen rein. Also jetzt in Hamburg fand ich, dass Justin da sehr, ja, für so einen jungen Spieler sehr erwachsen aufgetreten ist, sehr ruhig in den wichtigen Situationen geblieben ist, sich auf seine Stärken wirklich verlassen konnte. Aber das geht natürlich dann auch nur, wenn du das Gefühl dann hast, ne, dass du dir in diesem Match dann auch so ein bisschen aufbaust und ja, also ich glaube, er hat viele enge Matches in Hamburg gewonnen. Jetzt hat er leider gestern in Helsinki ein enges verloren. Das habe ich auch gesehen, da war jetzt kein Tiebreak mit dabei, aber es war ein sehr, sehr enges Hallenmatch, wo viele Break-Situationen, viele enge Aufschlagspiele dabei waren. Das hat er leider verloren. Ja, ich glaube, es gehört immer ein bisschen beides dazu. Also sowohl dieser Flow, ne, in dem du dann drin bist, wenn du dann zwei, drei hintereinander gewonnen hast, glaube ich, dann gehst du mit einem anderen Gefühl in den vierten rein, als wenn du zwei, drei verloren hast. Es ist einfach so. Also, aber auf der anderen Seite hat er, wie gesagt, jetzt in diesem Jahr gezeigt, dass er schon auf dem Level halt wirklich gut mithalten kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das nächste Jahr angeht, weil das nächste Jahr ist mit Sicherheit erstmal das schwierigere Jahr. Ich finde, wenn du dich so in dem ersten Jahr hochspielst, dann bist du noch so ein, ja, so ein bisschen grün und die anderen, die gestandenen Profis beäugen dich so ein bisschen. Aber das zweite Jahr hat sich eigentlich dann auch jeder mit dir beschäftigt, sodass du als junger Spieler dich dann auch beweisen musst, so auf einer gewissen Art und Weise. Und da bin ich sehr gespannt, wie er das nächstes Jahr angeht und wie er sich da schlägt, weil dieses Jahr jetzt gerade zum Ende hin hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Kann man da jetzt nicht, ich will nicht vergleichen, aber wenn ich schaue, was João Fonseca Anfang dieses Jahres gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere, hat er, glaube ich, mindestens einen Challenger gespielt vor den Australian Open. Den hat er
Ja,
gewonnen,
den hat er
glaube
sogar
ich.
gewonnen.
Ja,
Den hat
genau,
er
hat er
sogar gewonnen.
gewonnen. Und dann ist er nach Melbourne gefahren, hat das Quali gespielt. Ist das auch jetzt der Plan von Justin, dass er vor den Australian Open, vor der Quali einen Challenger spielt oder versucht er da vielleicht in 250er reinzukommen? Weißt du, wie da die Idee ist? Oder und die Anschlüsse, wie lange spielt er noch in diesem Jahr? Weil es gibt ja weitere Challenger und ich habe mit ihm gesprochen in Oberhaching vor 3, 4 Wochen. Ich hatte den Eindruck, der will jede Woche spielen. Der ist so geil auf Tennis, der will jede Woche spielen und man müsste ihn fast ein kleines bisschen bremsen.
Ja, also ich glaube da, also beim Fonseca war es ja so, dass der das Next Gen in Jeddah gewonnen hat. Das war, oder Finale, was gewonnen oder Finale
Nein, er hat es
gegen
gewonnen,
Tien, ich
gegen
glaube,
Tian.
er hat gewonnen, genau. Genau, das war ja, ist ja kurz vor Weihnachten, ist ja dieses Jahr auch so. Jetzt, der Justin ist jetzt genau auf der Kante. Es entscheidet sich so ein bisschen, ob die beiden, also sprich Fonseca und Mensik, ob die beide antreten in Jeddah. Wenn die nicht antreten würde, wäre er, glaube ich, die Nummer 8. Ansonsten ist er auf jeden Fall Ersatzmann. Also ich glaube, dass das ein bisschen mit reinspielt, wie er dann auch den Anfang des Jahres plant. Also wenn er da nochmal Matches hat, Dann weiß ich gar nicht, ob er eventuell sogar auch den United Cup meldet. Ne? Das ist ja auch noch eine Option, die man immer hat. Falls er da nicht spielen sollte, gehe ich davon aus, dass er mit einem Challenger auch startet, um dann zu Quali zu fahren. So, das sind aber diese Überlegungen. Er wollte oder der Plan war vor Helsinki auch, dass er das gesamte Jahr durchspielt. Ich habe jetzt aber gesehen, dass er nächste Woche aus Lyon rausgezogen hat. Er ist jetzt gerade auf dem Weg hier nach Oberhaching. Er hatte sich kurzfristig angemeldet. Da werde ich mich jetzt gleich mal mit ihm hinsetzen, wie sein Plan aussieht. Genau, also insofern kann ich dir da leider deine Fragen nicht
Na,
hundertprozentig
das ist doch gut,
beantworten,
ist doch gut.
genau, ich glaube auch, dass er natürlich jetzt mit Ulf Fischer auch einen neuen Trainer an seiner Seite hat, auch die Vorbereitung für Jeddah mit Sicherheit laufen. Also er wird, wenn er nicht spielen sollte, sicher als einer der ersten Ersatzmänner da hinfliegen und da auch trainieren. So, aber das ist jetzt gerade noch so ein bisschen alles, ja, sind noch ein paar Fragezeichen.
Also ich glaube, wenn man Jakob Mensik und Joao Fonseca nicht mit Geld zwingt, und das traue ich den Saudis durchaus zu, warum sollten die nochmal nach Jeddah fahren? Ja, ich meine, gerade der Fonseca, der schon mal gewonnen hat, auch Lerner Tien. Ja, warum sollte der das nochmal machen? Aber okay, man schaut nicht eine. Ja, jetzt ist die
Ja, es ist also
Abschlussfrage.
zum einen viel Geld, aber du darfst nicht vergessen, es ist auf der anderen Seite auch gar keine schlechte Vorbereitung. Also das darf man natürlich
Okay.
auch, das muss man auch mal positiv sehen, weil du kannst die Vorbereitung machen, fliegst nach Jeddah, hast dann da ein paar Matches, das ist kurz vor Weihnachten, bist, sage ich jetzt mal, schon auf halber Strecke, trainierst nochmal. Also, ne, es gibt auch, du könntest da auch viele positive Sachen rausziehen und bist dann eigentlich gut vorbereitet für die Saison in Australien. Je nachdem, ich bin völlig bei dir. Also es gibt auch genauso viele Argumente zu sagen, okay, fangt vielleicht eine Woche später an mit der Vorbereitung, macht das alles entspannter, fliegt direkt nach Australien. Also, aber da steckt man nicht drin. Ich bin auch sehr gespannt, ob die drei sich das nochmal antun oder ob sie eventuell einen etwas anderen Plan verfolgen.
Wir nehmen am Mittwochvormittag auf mit Michael Kohlmann und deshalb die Abschlussfrage eigentlich eine unvollendete, aber Samstagnachmittag war es, glaube ich. Oder wann hat der BVB gespielt? War das Samstag oder Freitag? Ich weiß es nicht.
Am Freitag.
Am Freitag, genau. So. Aki Watzke und Matthias Sammer sind mit einer Miene auf der Tribüne gesessen, dass du dachtest, der BVB steckt nicht nur mitten im Abstiegskampf, sondern ist im Grunde schon abgestiegen. Es schien ihnen keine Freude zu machen, obwohl die Ergebnisse ja, zumindest die Ergebnisse, zum Großteil ja stimmen. In München, gut, in München wird man nicht gewinnen. Niemand wird in München gewinnen, auch nach dem, was wir gestern, also aus der Bundesliga, was wir da in Paris gesehen haben in der ersten Halbzeit. Aber teilst du diese, und es geht ja wahrscheinlich wirklich um das Spielerische. Teilst du diese Einschätzung, die ich alleine aus den Mienen abgelesen habe von Sammer und Watzke, dass es nicht toll ist, was der BVB bietet?
Also ich glaube jetzt, das Spiel in Augsburg war kein absolutes, kein Leckerschmecker in dem Fußballer, für die Profifußballer. Aber ich glaube, der Niko Kovac hat es ja auch hinterher richtig gesagt, das war ein Kampfspiel und seine Mannschaft, er ist sehr zufrieden, weil seine Mannschaft das angenommen hat und das würde ich sogar teilen. Ich glaube, dass der BVB in den letzten Jahren solche Spiele sehr häufig verloren oder sagen wir es mal so, nicht gewonnen hat. Und insofern war das spielerisch mit Sicherheit kein Highlight, aber als in so einem Fußballjahr musst du gerade diese Spiele auch mal gewinnen. Und da war Dortmund in den letzten Jahren leider sehr, sehr häufig die Mannschaft, die das dann halt nicht durchgezogen hat. Und insofern bin ich sehr, sehr froh darüber, dass dieses Spiel gewonnen wurde. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen traurig, weil ich einen Sandro Wagner sehr, sehr gerne mag, mich oder den persönlich kenne. Und ich wünsche ihm natürlich, dass er beim FC Augsburg jetzt vielleicht nicht gegen Dortmund, aber gegen alle anderen Mannschaften seine positiven Highlights erfährt.
Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich mag Sandro Wagner auch als, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich mochte ihn unfassbar gern als TV-Experte bei DAZN neben Jan Platte. Ich fand, das war echt unterhaltsam, da hat man auch was gelernt. Und ich dachte halt, okay, Unterhaching nach Augsburg, Ja, aber wenn er eine Zwischenstation bei Sturm Graz eingelegt hätte, nicht, dass man ihn gefragt hätte, weil dort gibt es einen aktuellen Trainer, aber den hätte ich mir bei Sturm gewünscht. So, das kann ich mir gut vorstellen, weil nach außen die Darstellung ist offensiv, ich mag das, alles gut. Naja, we shall see, was mit Sandro Wagner ist. Wir werden heute am Abend sehen, gesehen haben dann, nach Ausstrahlung der Big Show 734, was die Dortmunder in Manchester erreicht haben. Danke, Michael, das war's, die Big Show 734, Sportradio 360. Morgen das Daily mit dem Anchorman, Sonntag Musikradio 360. Nächste Woche Big Show 735.